Spielplatz. Der Schauspieler-Podcast mit Cedric Sprick und Johann Christoph Laubisch.
Achso, ich wollte sagen, safe wird es heute passieren mit Felix. Dass wenn wir diesen Podcast machen, dass ich irgendwann anfange zu Berlinern.
Ich mache das ja die ganze Zeit. Ich fühle mich wie ein Ausländer. Zwischendurch muss ich mich richtig konzentrieren, dass ich mitkomme, wenn du einfach zwischendurch Brause sagst und solche Wörter.
Brause?
Ja. Ich bin dann so, okay, er meint das Getränk. Also er meint.
Naja, aber das sagen diese Österreicher selber zu ihrem Zeug, ne? Das ist auch Österreich. Brause hauen die auch raus. Das ist so ein schönes. Und das ist auch Verkaufsstrategie. Das sind alte Worte, das hat so Wurzeln, weißt du? Da kauft dann vielleicht die Oma, dann hat die nicht so einen furchtbaren Blick auf ihren Enkel, wenn er das trinkt, weißt du? Wenn du Brause sagst, ja.
Klingt romantisch auch, Brause.
Ja, und nicht so moderner Limo. Chemiescheiß oder so.
Limo klingt halt böse.
Na, Limo klingt so. Nach Zucker und nach, dass du irgendwie krank bist davon. Genau. Brause klingt nach irgendwie. Hast du gerade noch Volleyball gespielt draußen, weißt du, warst in der frischen Luft und hast irgendwie richtig Durst und jetzt eine Brause, komm, lass uns mal Pause machen kurz, weißt du, es träumt sich so her.
Ja.
Und ich meine, es gibt ja auch so eine Sehnsucht nach alten Wörtern, ist ja auch wie so eine Sehnsucht, wenn du dir eine alte Lieder anhörst oder alte Filme anguckst und das stirbt nicht aus.
Weißt du, ja, ist ja auch so, dass alles wieder zurückgeht gerade. Das ist ja echt? Auch, weil ganz viele jetzt auch gerade eben so weniger Chemie und so weiter in die Packung reinstecken wollen, machen die Packung jetzt wieder, dass sie erst irgendwie früher und die brauchen aber auch weniger dafür. Das habe ich jetzt noch bei Cornflakes, hatte ich das jetzt noch.
Aber einfach nur eine
die
Zika.
Sind alle wieder so retro und die ganzen Flaschen ist ja auch, weiß nicht, diese ganzen,
großen
bekannten Brausen, die es so gibt.
Da steht dann Milch drauf, ne?
Ja. Milch. Oder halt einfach nur Brause oder so. Oder Limo gibt es ja auch, diese einzelnen Wörter gibt es ja. Wir haben auch Bienenwachspapier zu Hause. Hast du von Bienenwachspapier schon mal gehört?
Naja, wer hat mir das eigentlich erzählt? Kann man das mehrmals benutzen?
Genau.
Muss man aber aufpassen? Ist noch nicht so. Nee, erklär mal ein bisschen.
Nee, ist sozusagen Papier, also nicht Papier, sondern ist aus irgendeinem bestimmten natürlichen Stoff und dann halt mit Bienenwachs überzogen. Und das ist sozusagen eine Alternative zur Alufolie oder Frischhaltefolie. Ja. Und dann legst du das einfach über
deine. Früher Silberfolie.
Genau, früher Silberfolie hat man.
Dann musstest du aber vorher irgendwie eine Ausbildung als Uhrenmacher haben, weil wenn du die rausgeholt hast und wolltest dir ein Stück abreißen, dann musstest du so einen Finger. Spitzengefühl haben, weil du hast es nie geschafft, so ein Stück, also so ein gerades Stück zu reißen. Ne? Das ist ja nicht wie heute, da war einfach nichts drin. Das war wie, musst du dir vorstellen, wie Lametta.
Ach, so krass.
Da musstest du das Brot streicheln, mit sie ansprechen, damit die Folie nicht kaputt geht.
Und die wurde ja sogar wiederverwendet.
Und dann auch schädlich.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich auch schädlich an direkt.
Lametta wurde aber auch wiederverwendet.
Ja.
Habe ich übrigens auch gemacht.
Ja, kenne ich auch noch von zu Hause, dass Lametta wieder verwendet wurde.
Dann ab,
genau.
Dann wieder rein.
Wird auch gebügelt teilweise sogar, habe ich gehört. Ja, total.
Aber das ist wahrscheinlich das ist so ein Ostding wahrscheinlich. Ne?
Also. Nee, aber unterschätze ich nicht. Du, Prinz Charles, der stopft deine Strümpfe. Weißt du? Und ich habe das letztens auch gemacht. Und das ist nicht, also dieses Ostding, klar, das ist so ein, also ich glaube, also Dinge entstehen aus so einem Mangel, ne? Weil du es nicht hast, ne? So. Und dann gibt es wahrscheinlich auch so, und entsteht auch so diese nachhaltige, wenn du alles hast. Weißt du, wenn du in dem Schloss sitzt und das Konto ist, die Nullen dahinter, das ist so ein bisschen so Pi-mäßig, du weißt gar nicht, wann das aufhört. Und dann sitzt du da und hast ein Loch im Strumpf und dann denkst du dir, ja, kaufen neu, mehr und so. Aber dich langweilt das.
Ja,
okay, ich stopf den. Der trägt seine. Der, also ich, keine Ahnung, wie lange er das treibt und wie viele Strümpfe so, aber ich habe mal ich hab gelesen, dass der Schuhe länger trägt, seine Klamotten aufträgt und eben nicht tausende verschiedene so. Und das ist auch eigentlich cool, weißt du? Mhm. Ich habe mir jetzt eine Jeansjacke geleistet, so, die ich einfach wahrscheinlich ein Leben lang habe. So. Und das ist auch genau der Punkt, du kaufst. Und das sollten auch alle irgendwie wieder drüber nachdenken. Natürlich kannst du dir eine Jacke kaufen für ordentlich Kohle und dann sagt er, bist du wahnsinnig für eine Jacke und so. Und sagen, okay, wie viele Jeansjacken hast du in den letzten 6, 7 Jahren? Ja, 3, 4. So. Wie viel hat die kostet denn zusammen? Okay, siehst du, das ist ja derselbe Preis.
Wobei da ja gerade die Jugend so gerade, also glaube ich, frage mich immer, ob ich noch in der Jugend dran bin, so ein Stück oder nicht. So, aber ja, die Sache ist.
Bin ich ja der Opa und du bist. Welche Generation bist du dann? Die Vätergeneration schon oder wie?
Ich werde auf jeden Fall schon für junge Väter gecastet.
Jetzt. Also, du siehst schon auf der Straße?
Ja.
Ja. Naja, da siehst du ja, dann bist
und,
du durch.
Und wenn ich meine Rap-Workshops in den Klassenzimmern mache, sagen sie auch immer erstmal sie.
Ja,
fühle ich mich schon so wie die Fanta 4 jetzt.
Sagen die bei mir allerdings auch. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall noch der junge Sohn. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt bin ich aber damit rausgekommen.
Dass die Jugend,
Secondhand. Ja, genau, Secondhand. Danke, du wusstest schon, was ich sagen will. Ja, nämlich. Ja, weil ich kaufe nämlich eigentlich nur noch Secondhand. Also eigentlich im Sinne von, okay, manchmal muss ja dann doch mal irgendwie ein paar Socken, die will ich jetzt nicht im Secondhand-Laden kaufen. Aber so die Sachen, die machen wieder mehr Spaß. Und das ist vielleicht auch dieses Recycle-Ding so ein Stück weit. Ich meine, die sind mittlerweile auch nicht mehr so unbedingt günstig so, weil die werden teilweise richtig teuer weiterverkauft. Ja, gut, aber so eine Jeansjacke zum Beispiel, die hält halt einfach für immer. Also ich habe noch nie gesehen, dass eine Jeansjacke wirklich kaputt geht. Es sei denn, die Knöpfe reißen irgendwann aus.
Was? Kennst du nicht?
Nee, ich habe noch nie eine kaputt gehen sehen. Also meine Jeansjacken sind noch nie kaputt gegangen.
Na hier, klar, am Ellbogen.
Nee, sowas habe ich nicht.
Was machst du mit deinen Ellbogen?
Nee, sowas habe ich nicht.
Ich bewege meine Arme einfach, winke und sage freundlich Hallo oder so.
Nee, so wie Hosen, die im Schritt reißen oder sowas. Das ist mir noch nie passiert.
Wirklich?
Ich habe das nicht.
Das habe ich. Das habe ich aber mit den Hosen. Die reißen auch bei mir im Schritt.
Das ist vielleicht mein graziler Körper.
Wahrscheinlich, ja.
Weil du Tänzer bist.
Ja, weil ich Tänzer
bin. Ja, weil du wahrscheinlich, du tanzt durchs Leben, weißt du? Und dann passiert sowas nicht. Nee, deine Socken wahrscheinlich.
Das fließt
die Füße
alles.
Sind kaputt, ja. Siehst du, du hast Löcher in den Socken.
Ja.
Naja, aber das Ding ist, dass ich, das, also für mich ein Riesenthema ist, also mir ist eigentlich völlig egal, wie das motiviert ist. Also ich bin mir sicher, dass es am besten geht, wenn du das mit Kohle machst, wenn du die Leute zwingst, mehr Geld auszugeben für Müll, dann zwingst du sie sozusagen über Bande irgendwie umweltfreundlicher zu leben. Mhm. Weißt du? Weil die dann merken, oh Gott, wenn ich hier sparen kann und also sozusagen am Ende und ich tue der Umwelt was Gutes, ne? So. Daran denken die vielleicht nicht, aber wenn das Portemonnaie ein bisschen praller bleibt, dann catchst du die. Mhm. Bis das irgendwie verinnerlicht wird oder bis das wirklich so eine aus Überzeugung, Motivation, die Umwelt zu retten und so. Das ist schwierig. Das ist immer das 80-20-Prinzip. Es gibt ein bisschen Greta und es gibt 20% Leute, die echt fighten und sich wirklich einen Kopf machen. Mhm. Und der Rest guckt erstmal, wie er pünktlich zur Arbeit kommt und dann ruft irgendwie die Vodafone-Kundenbetreuung an und die nerven hoch ab und so. Also die haben ja auch viele andere Sachen zu tun die ganze Zeit, weißt du? Und dann kommst du mit deiner und hältst den Vortrag, wenn dich die Socken stopfen. Ne?
Mhm.
Die gucken dich an und sagen, wie Sockenstoff, weil ich habe ja keine Zeit dafür.
Ja. Ne? So. Nee, und wenn, dann muss es ja auch Spaß machen. Das ist ja das, also wo ich immer gerade über Nachhaltigkeit und so weiter, dann muss er Bock drauf haben. Und so zum Beispiel, letztens habe ich meine alte Jacke genommen und habe da irgendwie so ein Kunstfell rausgeschnitten, weil ich eine neue Winterjacke mir besorgt habe und habe dieses alte Fell in die neue Jacke reingemacht. Und das habe ich dann gemacht, nicht weil ich dachte, ich rette damit irgendwie die Welt, sondern weil ich es einfach geil fand, dass ich das selber gemacht habe und dann halt einfach ein bisschen stolz auf diese Jacke bin. Dass ich dieses Fell in diese neue Jacke rein mit Druckknöpfen reingemacht habe. Ist eigentlich total scheiße, weil jedes Mal, ich mich hinsetze, geht das scheiß Teil ab. Aber so, aber ich habe es selber gemacht. So, und ich glaube, das ist so.
Ist so gut.
Macht Spaß.
Ja.
Das ist das. Das ist
das. Ist so gut. Also ich glaube, diese Sachen, die man so haptisch, ne? Ich habe ja Tischler gelernt, ne? Also Dinge, so einen Tisch zu bauen und wo man auch nicht so lange diskutieren muss, ob der jetzt schief und gerade ist, weil das siehst du, wenn du da ein Glas draufstellst oder so, entweder bleibt stehen oder das fällt runter. Mhm. Da gibt es keine Diskussion. Im Vergleich zu meinem anderen Beruf, den ich dann auch noch gelernt habe, da kann man viel diskutieren, wer jetzt nur der Richtige, wo ist richtig, wo ist falsch. Und als ich da morgens hingefahren bin, so Lehre, habe ich dieses Handwerkliche überhaupt nicht begriffen. Ne? Ich habe das eigentlich gehasst, dieses frühe Aufstehen. So. Also am ersten Tag habe ich um die Wette gesägt und so, da waren wir vier Lehrlinge und das ist der erste. Und am zweiten Tag habe ich zweimal verpennt, bin einmal mit der Straßenbahn bis End durchgefahren, weil ich verpennt habe. Dann nochmal mit der irgendwie 84 Richtung, auch nochmal Endhaltestelle aufgewacht, auch nochmal verpennt. Und dann wusste ich, ey, oh nee, das ist einfach, das kann es nicht sein, ne? Jahre später, so, also wie das so oft ist, ne? Mit so einem Abstand. Mega froh, dass ich diesen Beruf gelernt habe, ne? Ich mir selber ein Bett bauen kann, ich fasse Dinge anders an, ich habe einen ganz anderen Zugang zu dem Griff hier, zu dem Tisch, überhaupt zu Dingen, so, habe auch nicht so eine Berührungsangst, was zu reparieren und so, und habe so einen anderen Zugang. Ne? Sag mal, können wir hier
Ist sie jetzt schon?
Ist jetzt schon warm.
Wenn du wüsstest, wie es hier nach 45 Minuten drin ist.
Wir saßen hier gestern, saßen wir zu viert drin.
Nackt.
Zu viert. Na dann irgendwann wirklich nackt. So, okay, zu viert wird es auf jeden Fall richtig warm.
Das ist eigentlich die Sauna. Okay, so. Als können zwischendurch machen wir hier mal die Tür noch.
Machen wir einfach nur kurz. Das Problem ist, dass die Kollegen da, die da draußen sind, wir sind hier nämlich in dem Office von Wunderkarten Planet Cards und die sitzen direkt beim Kundenservice.
Okay.
Und der eine kanadische Kollege, der ist immer ein bisschen lauter. Ja, beim TV. Dann
sind wir noch lauter.
Oder was? So, wir machen mal eine Anmoderation. Ja, ihr werdet es euch vielleicht denken. Aber trotz der Themen, die wir gerade gesprochen haben, sind wir bei einer neuen Folge Spielplatz, der Schauspieler-Podcast. Heute haben wir zu Gast Felix Kramer, falls ihr das noch nicht gehört habt. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen. Hallo.
Ich freue mich. Kurz erstmal ein paar Sachen zu dir. Du bist 1973 in Berlin-Mahlsdorf geboren. Und wie du gerade schon erwähnt hast, hast du vor der Schauspielausbildung eine Ausbildung zum Dekorationstischler gemacht, die du auch abgeschlossen hast, wie wir gerade erfahren haben. Ja. Dann warst du von 1999 bis 2003 an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Anschließend von 2003 bis 2005 engagiert am Staatstheater in Stuttgart und anschließend für ein Jahr im Schauspielhaus Hamburg. Warst danach freischaffend unterwegs, unter anderem am Maxim-Gorki-Theater, am Münchner Volkstheater und ich glaube, deine letzte Arbeit war der Hamlet in Leipzig, richtig?
Ja.
Und,
sein oder nicht sein, ne?
hast du den so gespielt, den Satz?
Nee. Ich habe den einen Abend auch auf Sächsisch gemacht.
Wirklich, ja?
Ja. Ich hatte carte blanche.
Konntest du machen, ja?
Ja.
Krass.
Ja.
Ich habe nur, glaube ich, ein paar Kritiken. Nico war da, mein Bruder. Wir kennen uns über meinen Bruder.
Ja. Und die haben mega auf uns eingeprügelt, Alter. Also es gab so unterschiedliche. Es gab so, erzähl mal.
Nee, und ich habe eine Kritik gelesen, wusste auch von meinem Bruder, die natürlich niederschmetternd waren, beide. Ja. Aus der FVZ aber auch. Also,
okay, weiß ich gar nicht. Ja,
so. Ja, glaube ich. Bild hat ja sogar berichtet. Die böse Bild-Zeitung.
Ehrlich?
Ja, die Bildzeile. Okay. Ekel-Hamlet in Leipzig war die Schlagzeile. Krass, daran kann ich mich erinnern. Das ist das Schlimme, ne? Man erinnert sich immer an diese Bildschlagzeilen. Wahnsinn. Ekel-Hamlet in Leipzig. Und die Freunde von mir waren dort, die in Leipziger sind. Und die fanden es richtig geil. Die haben gesagt, endlich mal was Cooles unter Lübbe.
Aber ich glaube, mit diesem Ekel, ich glaube, du verwechselst es. Vielleicht meintest du den Hamlet von der davor, in der alten Riege noch war.
Nee, es war wirklich.
Wir hatten ja auch so Morddrohungen, du musst dir vorstellen, da gab es gerade diesen ISIS, war ein Riesenthema. Ja. Die Luft war voll mit ISIS. Jeden Tag irgendwie so ein Kehlschnitt in den Nachrichten oder ein Neuer, der rübergegangen ist und da ist einer rübergegangen und wir kennen einen. Und
was war das für ein Jahr?
Der war doch immer so nett. Wann war das?
Vor vier, fünf Jahren ungefähr.
So, und wir haben sozusagen die Idee von Thomas Dannemann, der Regie gemacht hat, dass für ihn der Hamlet auch gar nicht so dieser, also sagen wir mal so, first, du kannst mit dem Stück alles machen. Es ist wirklich so. Ich finde es auch nicht das stärkste Stück. Ich finde ihn so ein bisschen, der ist so besetzt, dieses Stück. Jeder kann da irgendwie mitsprechen und jeder hat auch eine Meinung dazu. Wo sind die Strumpfhosen und warum ist es so historisch und warum ist es nicht modern? Also alle haben dann irgendwie so irgendwas dazu zu sagen. Die hatten es in der Schule, haben gelitten, mussten einen Aufsatz schreiben. Der eine hat nicht gelitten, der wollte es immer spielen und so weiter und so fort. Mhm. Das Stück irgendwie, ich weiß nicht, sollte man vielleicht mal wieder zusammen lesen oder daraus irgendwie so, vielleicht sollte Pixar was daraus machen.
Oder Disney.
Ja, naja, irgendwie so, ich habe so das Gefühl, ist schwierig. Ich finde es wirklich, gibt tolle Momente, aber ich habe von Shakespeare, gibt so viel geilere Stücke,
Was ist dein Lieblingsstück von Shakespeare?
Gibt's nicht.
Gibt's nicht?
Nee, gibt's, mit Lieblingen tue ich mir immer total schwer. Es kommt immer darauf an, wer das macht und wie das so übersetzt wird.
Weil du gerade gesagt hast, dass du das Beste
bist. Es gibt Sachen, die mir eine wunderbare Erinnerung an King Lear zum Beispiel. Mhm. Thomas Thiemelweg, nicht vergessen. Also Theater hat ja wirklich die Möglichkeit, gibt ja so Momente, die brennen sich bei dir ein, weißt du? Vergisst du nicht. Und dann hast du irgendwie habe ich so jetzt vor Augen, wie der da sitzt und da diesen Sturm und diesen Wahnsinn spielt und so weiter und so fort. Wir haben aus Hamlet so ein Reaktionär gemacht, der sozusagen sich an der alten Zeit festhält, was er ja auch ist, finde ich, was man oft so vergisst. Weil er so als Punk und Hu und Neu und Avantgarde gar nicht. Der redet immer von seinem Vater und vom Vater und der Vater ist, das war früher. Ja. Und als der Vater noch da war, war Dänemark ständig im Krieg. So. Und jetzt ist der weg jetzt herrscht zum ersten Mal Frieden. Und jetzt kommt Hamlet und sagt, oh, mein Vater, mein Vater. Und fängt an wieder so die alte Zeit, er will die alte Zeit so zurückholen. Und ich denke mal, wenn wir es heute gemacht hätten, wäre ich wahrscheinlich so ein Höcke, hätten wir so ein Höcke uns geschnappt. Weil wir wollten halt nicht dieses zögernde, prinzenhafte, da ist er, der Arme. Und die anderen sind alle so die Bösen, die mit ihm spielen und so, sondern dass der auch voll die Nervtüte ist. Und auch irgendwie sich sozusagen total verrennt. Und da war halt diese Isis-Geschichte. Und irgendwie dachte mein Mensch, der nimmt jetzt so Fahrt auf, legt die Leute um, verrennt sich total. Und dann dachte ich, diese Isis-Typen, diese Schlauköpfe auch, die es ja wirklich sind, so smart, das sind ja keine Hohlkörper, ne? Und dachte, na, das wäre was für uns. Und dann haben wir halt so einen Film gemacht, so ein Splatter. So. Und daher kommt wahrscheinlich, um den Bogen sozusagen in den Kreis zu schließen, kam wahrscheinlich diese Ekelgeschichte. Ja. Weil die Leute sagen, aufhören, Tür in die Klappe, bam, bam. Weil es ging nur noch, es war gar, völlig egal, wer hier wen gerade ersticht. Wir wollen nur noch, es spritzt und macht und tut und so. Und wir haben uns eingebildet, dass Shakespeare auch so ein bisschen in diesem Gefecht am Ende, so, wo es wer mit wem und Gift und hier und und aus Versehen, so ein bisschen, wenn der das heute geschrieben hätte, dann wäre das halt so ein Splatter geworden, ne?
Ja.
So. Da ist ja auch oft sowas dran, ne? Batsch.
Es geht ja auch mega schnell. Es ist ja, also das ganze Ende, da stirbt ja
Hauptsache, im Takt. Genau, Hauptsache, die liegen alle flach, alle sind irgendwie umgebracht und am Ende kommt einer, was ist denn hier los, was ist mit euch los, Frieden und so. Ne? So. Naja, und deswegen, daher kam wahrscheinlich diese Ekelgeschichte. So.
War der letzte Theaterarbeit, die du gemacht hast, ne?
Ja.
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 Kamen seitdem eigentlich mal wieder Angebote vom Theater überhaupt? Oder hast du überhaupt mal wieder Lust, Theater zu spielen?
Naja, bei mir ist so, die Lust entsteht beim Zugucken, so. Monkey see, monkey do. Ich bin zu selten da. Ich weiß gar nicht, wo die sich aufhalten, wo das Theater gerade so sich aufhält. Und man muss sich dem ja auch irgendwie so ein bisschen widmen. Das mache ich nicht. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Guck, bin, was Film angeht, bin da viel mehr dran. Und wieso sollen die mich anrufen? Es gibt so viele Schauspieler, weißt du? Und dazu kommt, mal gucken jetzt, René wird ja, übernimmt ja die Volksbühne, Polish. Und den habe ich immer gefeiert. Da konnte ich auch Leute mitnehmen, die nichts mit Theater zu tun haben. Und die sind auch wiedergekommen, ne? So ein, da gibt es so andere Stücke, ich will jetzt keinen Namen nennen, wenn ich die mitgenommen hätte, die hätten echt gesagt, so nach 6 Stunden Schweigen und Ernst und diese Stille, die da manchmal herrscht, wo ich denke, oh nee, Leute. Das ist schon klar, ne? So ein 0-0 im Fußball kann ein mega geiles Spiel sein, aber da musst du wahnsinnig viel Ahnung vom Fußball haben.
Ja.
Wenn du da einen mitnimmst, der keine Ahnung hat und der sieht 0-0, der kommt nie wieder, weil der das nicht versteht. Der sagt, der Ball fällt nicht ins Tor.
Langweilig.
Was ist los? So, das ist mit vielen Sachen so. Ne? Und ich sitze oft im Theater und oder als ich so am Ende, ich habe das oft so diese Tricks. Ich habe das so durch ein bisschen so durchschaue, so ein bisschen die Tricks.
Der Leitungsebene oder der Regie oder wie? Oder?
Ja, wie so. Weil am Ende des Tages, ich stehe schon so auf Emotionen, dass mich irgendwas catcht und abholt. Und wenn du da immer so den Zaubertrick, wenn du immer so siehst, wenn du das immer so dich schaust mit dem Kaninchen und siehst, warte, so, dann catcht dich das nicht mehr. Und wenn, da sind wir beim Hamlet, wenn ich genau weiß, ach so, sein oder nicht sein, okay, wie machen sie das jetzt? Wie machen sie jetzt so? Weißt du? Und so dieses, vielleicht muss ich einfach öfter ins Theater gehen. Wenn du die Geschichte schon kennst und weißt, wie das jetzt abläuft. So.
Aber geht das nicht auch einfach viel über die Spieler? Also bei mir ist es so, dass ich bin letztens in Bochum noch gewesen, habe Hamlet gesehen und da ist mir teilweise erstmal fast egal, welches Stück das ist.
Super.
Weil ich einfach erstmal Bock auf die Spieler habe, um die zu sehen. Und dann ist ja auch im Endeffekt, die Geschichte ist gar nicht das, was mich so interessiert, sondern das ist klar, ist eh dabei, wie die da durchgehen, aber Ja, ich finde die Spieler eh schon toll und spannend erstmal und frage mich, wie die das machen, wie die da.
Aber bist du Schauspieler?
Ja, klar.
Bist du Schauspieler?
Ja.
Ach so, du bist Schauspieler.
Ja, ist über den
Ach so, zweiten, das hatten wir gerade gar nicht erwähnt, so, jetzt sind wir gar nicht gekommen.
Über den zweiten,
ich weiß, dass du Tennis spielst.
Ja, ich wollte Tennisprofi werden, ja, ach das so. War ursprünglich. Dann bin ich aber Profi-Tänzer geworden.
Ach so, Tänzer,
genau. Ja, ich bin Profi-Tänzer und dann aber habe ich mich vor 5 Jahren entschieden, zu spielen und nicht mehr zu tanzen, tatsächlich.
Auch so ein Quereinsteiger.
Okay, ja, also du guckst sozusagen im Theater gar nicht, worum es geht, sondern wie die das...
Ja, es ist wirklich oft, mich interessieren die Stücke gar nicht so sehr. Also es ist jedenfalls nicht die Motivation, warum ich irgendwo reingehe. Ich gucke mir auch gerne so, in Köln gibt es da so kleine Theater und das sind dann so 2-3 Mannstücke. Und ich kenne die Stücke ja vorher auch gar nicht. Das heißt, ich gehe gar nicht wegen des Stücke rein, sondern erstmal, weil ich irgendwie jemanden spannend finde oder das Ensemble spannend finde. Meine Motivation ist dann zum Beispiel nicht, weil ich denke, ich muss Hamlet jetzt sehen.
Ja.
Sondern, es fällt mir gerade der Name nicht ein, Toni Erdmann und die Hauptdarstellerin, wie heißt sie denn gerade nochmal?
Sandra Hüller.
Die tolle Sandra Hüller, ja, genau. Ja. Die habe ich mir dann da angeguckt. Habe ich in Bochum jetzt noch mittlerweile irgendwie 3 Stücke mitgesehen.
Du, da reden wir jetzt über Sachen. Sandra Hüller, Sandra könnte mir auch irgendwie irgendeine Speisekarte vorlesen. So. Die hat einen Unterhaltungswert, da reden wir gar nicht drüber. Ja. Aber weißt du, warst du mal im Theater lange?
Nee.
So, wenn du da jeden Tag damit beschäftigt bist, und probst und guckst abends eine Premiere an und dann gehst du noch da in die Stadt und fährst dahin und guckst und guckst und guckst und guckst und guckst. Dann vielleicht ist das auch so ein Überfressen, weißt du? Dann bist du irgendwann an einem Punkt und ich habe ja gesagt, vielleicht muss ich mal wieder hin. Vielleicht, weißt du, geredet jetzt so über die letzte Zeit. Und vielleicht habe ich genau wieder diesen Effekt. Ich war beim Kumpel in Bremen im Schnürschuhtheater. 70 Zuschauer. Gar keine professionellen Schauspieler, sondern die nebenbei irgendwie, die machen das so nebenbei und die mit so einer Hingabe und die haben mich total abgeholt. So. Ja. So, und das ist vielleicht so dieses, was ich meinte mit Tricks, dass ich so mich ins Theater setze und sage, okay, Herr so und so, Frau so und so, aha, die spielt jetzt so, die sind dran, ah, da ist der junge Schauspielstudent, der ist neu, der wird wahrscheinlich in 4 Jahren der Homburg sein, oh, der gibt richtig, ne, der macht Flickflack und alles und so, der soll mal ein bisschen runterfahren, so. Es gibt ein bisschen zu viel, aber er will sich halt auch ein bisschen bewerben, heute ist ja Premiere und so, das verstehen wir ja, so, also das ist ein bisschen so ein versauter Blick, den ich im Film komischerweise, geht es mir nicht so schnell, sie sagt, Kamera, ah, das Licht, abgefahren. Kino holt mich anders ab.
Aber weil man nicht weiß, wo was wann herkommt, durch einfach die vielen Departments, die da so zusammenkommen.
Könnte ich erklären. Weil wahrscheinlich dieses Unmittelbare mit der Musik, mit den anderen, irgendwie, weiß ich nicht, catcht mich anders.
Diese Staffel von Spielplatz, der Schauspiel-Podcast, wird unterstützt von Wunderkarten. Persönliche Einladungskarten, Dankeskarten und Ankündigungen. Unter www.wunderkarten.de einfach online gestalten.
Sag mal so, was mich von allen Künsten am meisten catcht, ist Musik, ne? Weil es gibt Lieder, also ich kann jeden Tag Musik hören. Es gibt Lieder, die kenne ich seit Jahren und ich habe keinen Film und kein Theaterstück und überhaupt kein Buch so oft gelesen oder gesehen, wie ich ein Lied gehört habe. Ne? So. Und ich glaube, Film arbeitet auch so sehr so in meinem Verständnis oder was ich so an Filmen gut finde mit Filmmusik. Also ich glaube, alle großen Filme sind irgendwie geprägt von einem Soundtrack, der irgendwie den Film sozusagen pusht oder die Geschichte pusht. Und dazu kommt, dass der Film eben nicht wie im Theater zum 100. Mal Kätchen von Heilbronn und so, ist einfach, klar kannst du das runterfahren. Und wenn du meckern willst und dann kannst du sagen, ja, es geht ja um dasselbe, er trifft sie, sie trifft ihn oder sie trifft ihn nicht und so. Aber irgendwie sind die Geschichten, die Wendungen überraschender. Ich gehe in so einen Joker und habe eine Ahnung und guck mir das auch an, weil ich den so feiere. Ne? Mhm. Und trotzdem gibt es so Momente, da löse ich mich auf, da werde ich eins mit dem Kino und dem Dings und ich vergesse die Zeit. Ne? Mhm. So. Und diesen Druck, diesen positiven für mich als Zuschauer, den genieße ich total, ne? Ich gucke Jojo Rabbit und ist viel konstruierter, aber erwischt mich auch total. Ich gehe halt gerne ins Kino, ich weiß nicht, das ist einfach so.
Das muss ich auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, mir ging es bei Traumfabrik gerade so. Ich wusste vorher nicht, ob ich mir ihn angucken soll oder nicht, weil schon vom Plakat her, es war irgendwie so, okay, ich glaube, das ist nicht so meins. Aber ich habe es gesehen und
warum?
Auch nicht.
Warum dachtest
du, weil es so gemischt war, nach einem Klischee aussah irgendwie. Und ich dachte, das war irgendwie so ein für die 42-jährige Mutti aus Bocholt irgendwie. So ein
aber Film. Stimmt ja überhaupt.
Also ja, aber das war erstmal nur so ein, ne, man muss sich entscheiden. Es gibt ja viele Filme und es gibt einen Grund, warum man irgendwie, man kann nicht alle Filme immer sehen. Und auf einmal habe ich gedacht, okay, den brauche ich, glaube ich, einfach nicht sehen. Den kann ich mir irgendwann mal irgendwie auf DVD oder sowas angucken.
Auf Netflix.
Auf Netflix angucken, keine Ahnung. So, da, ne, man hat ja einen Grund, warum man erstmal sich für Filme nicht entscheidet. Mhm. Und das war jetzt meine halt. Und ich habe ihn dann gesehen und ich hatte auch nicht alles 100% getroffen, aber es sind einige Sachen hängen geblieben und ich wurde auch trotzdem emotional erwischt. Das passiert mir, glaube ich, im Theater auch sonst nicht. Es ist halt die Möglichkeit von Film, dass sogar wenn mal eine halbe Stunde gerade nicht ganz so geil läuft, dass das danach in eine andere Richtung geht. Das habe ich zumindest so, erlebe ich so. Und dass ich ja halt denke, so eigentlich fand ich das und das und das gerade eigentlich nicht so geil, weil man sitzt sich da und heult irgendwie. Mhm. Und das habe ich das Gefühl, das kann Film.
Mhm. Naja, ist auch, also es ist ja auch total mühsam, das irgendwie festzuzurren, wie das ist, ne? Also Kunst findet statt oder nicht, ne? Das, also man kann halt auch runterfahren und können wir auch über was anderes noch sprechen. Du erlebst es nicht. Da sitzen 50 Leute, 50 verschiedene Filme, 50 verschiedene Theaterstücke. Jeder bringt seine Geschichte mit. So, und nur, ich glaube, der Weg ins Theater fällt mir momentan einfach ein bisschen schwerer als der Weg ins Kino. Auch mal gucken.
Ja. Aber dann lass uns doch nochmal jetzt auf deinen aktuellen Film eingehen.
Ja.
Auf Freies Land.
Ja.
Genau. Da wollten wir eigentlich drüber sprechen, das war der ursprüngliche Plan.
Naja, es ergibt sich dann immer anders. Da geht man Wege und dann kommt man doch wieder beim Theater an.
Ja,
das ist so in Ordnung.
Ja, um kurz das dazu zu sagen, Regie Christian Albert, zusammen gespielt, hauptsächlich mit Tristan Pütter, zusammen mit dem du da als Kommissar eben versuchst, einen Fall zu lösen oder einen Fall löst. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob du ihn löst, weil ich habe den Film nämlich noch nicht gesehen. Wir haben es versucht, ihn zu sehen. Es war in Köln gar nicht so leicht, weil er nur in ganz kleinen Kinos kam, wo man dann zu ganz speziellen Zeiten irgendwo sein musste. Ja. Genau, das heißt, das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen.
Ihr habt den Film nicht gesehen?
Nein, wir haben ihn nicht gesehen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, tatsächlich.
Aber du kannst ruhig spoilern. Er lief zwei Wochen in Köln tatsächlich, dann war er raus aus den Kinos.
Ja, ist eben, ist halt ein kleiner Film, der läuft jetzt noch irgendwie nächsten Mittwoch. Morgen läuft der nochmal im Kubix, im Alex, im Rahmen hier Lola und Berlinale.
Der Berlinale.
Ja. Genau, weil der ist halt in der Box, in der Vorauswahl. Und der lief letzten Samstag schon mal da. Und toll. Also ich bin so happy, dass der überhaupt noch läuft, weil das echt Genre ist und das ist ein kleines, wirklich kleines Besteck. Und der läuft irgendwie in einem kleinen Programmkino in Berlin, lief der eine ganze Woche, dann noch in Eberswalde und Finsterwalde, in so Ost, so, so Speckgürtel-mäßig.
Ja.
Und bin froh, weil wir hatten ja Premiere am irgendwie Anfang Januar. Und dass wir überhaupt noch über den Film reden. Das ist toll, das freut mich total, weil das eben einfach ein Genre ist, ne? Und Genre tut sich immer wieder auch schwer, so hier, aber ist okay, das wussten wir vorher. Und spoilern, was kann ich da spoilern, wenn man den Film dann nicht mehr sehen kann, lass uns über den Film reden, ist halt, was wollt ihr wissen? Ist halt schwierig jetzt für mich, so ungern jetzt den Film erzählen, aber...
Nee, das nicht, nee, überhaupt bisschen, nicht. Ich glaube, als erstes geht's ja vor allem darum, dass du wahnsinnig viel zugenommen hast dafür, für den Film. Mm. Und jetzt siehst du aber, wann habt ihr gedreht? Vor zwei Jahren? 2018, vor zwei Jahren, genau. Wie war das überhaupt für dich? Oder bist du generell jemand, der sehr körperlich an solche Arbeiten rangeht? Sag ich jetzt mal. Oder war das speziell jetzt in dem Fall, dass Albert gesagt hat zu dir, ich brauche jemanden, der muss dick sein, oder wie?
Naja, also in erster Linie braucht halt einen Schauspieler, dem er vertraut.
Mhm.
Wir haben vorher Dogs of Berlin gemacht.
Mhm.
Und er dachte an mich bei der Rolle Freies Land.
Mhm.
Hat sich aber ein bisschen Zeit gelassen, weil man ja, wenn man so zusammenarbeitet, auch so ein bisschen verknallt ist ineinander und dann ist man vielleicht auch, ist dieser Blick ein bisschen verzerrt, wollte es mal ein bisschen runterkühlen lassen. Und ja, aber es ging nicht aus dem Kopf. Und ich sagte, Felix, hast du Lust? Und ich sagte, ja, schick mal das Buch. Hab das gelesen und dachte, ah, das ist sehr, sehr ähnlich wie in Dogs, ne? Mhm. Also ein Bulle, der so ein bisschen seinen eigenen Stiefel fährt, um irgendwie sein Ziel zu erreichen und so weiter. Mhm. So. Und dann haben wir miteinander gequatscht und habe ich ihm genau, habe ich gesagt, pass auf, machen wir da nicht das Gleiche? Und sagt er, nee, ist eine andere Figur, ist ein anderer Charakter. Und dann gab es diesen Beisatz, bisschen aus der Form gekommen. So. Und ich sag, was machen wir damit? Und dann hat er gesagt, okay, so viel du schaffst. Und dann ging's los. Und dann hatten wir 4 Wochen später die erste Kostümprobe. Und da wurde ihm schon so ein bisschen mulmig, weil ich echt ab dem Tag gefressen habe, oh, you can fress, ne? So große Jogginghosen bestellt, 3XL und so. Und
dann echt? Ernsthaft? Bevor du so die Figur hattest, hast du dir
schon... Naja, einfach so als so... Es ging so von außen, ne? Es kam ja von außen so ein, für mich so ein Zugang. Es geht ja immer außen irgendwie los. Mhm. Es sei denn, es ist so deine Story, die dich sofort triggert und wo du denkst, oh Gott, das ist meine Geschichte und so. Aber oft, du liest was so und dann gibt es eine Beschreibung, wie andere über die Figur sprechen, wie die Figur sich selber beschreibt und das ist ja erstmal von außen. So, so geht es los. Und diese Herangehensweise, also dieses ist halt bei so einer Figur, die, sage ich mal, laut ist, sehr viel sichtbarer. Am Ende, ich habe immer so gearbeitet, auch in der Schauspielschule schon. Also ich habe in der beim Bewerbungsdings da, auch mit so einem Raumspray und so, habe mich da sozusagen, wie beim Indianerspielen. Ich habe mich erinnert, ich habe rückwirkend, ich habe beim Indianerspielen früher schon immer am längsten gebraucht. Da waren die anderen schon im Wald oder auf der Wiese. Da habe ich noch irgendwie irgendwas geknotet und irgendein Ding noch gemacht und der Bogen war noch nicht perfekt und so. Also das war immer schon in mir so eine merkwürdige Art von...
Rein kitschen fast schon?
So ein naja, Kitsch.
Also Kitsch ist jetzt so ein negativer Begriff, aber...
Ja,
also irgendwie Zeit lassen, die Situation zu greifen.
Ja, kennt ihr das nicht? Also doch. Guckst irgendwie Winnetou und Old Shatterhand.
Ja.
Ja, oder whatever, Cold Sievers, whatever. Also so, ja. So meine Heroes.
Ja.
Und gehst dann raus und willst verlängern. Du willst nicht, dass nach 90 Minuten dieser Film, in dem ich gerade war, dass der aufhört.
Ja.
Und dann verlängerst du den und streckst den selber weiter, indem du zu dieser Figur wirst. So, und wie machst du das? Indem du dich annäherst und möglichst nah rankommst an diese Story, an Winnetou, an wie sie alle heißen. Und man hat ja in Hochzeiten, wenn die Kumpels nicht konnten, man ja alle Parts übernommen.
Stimmt.
Man konnte sich ja nicht entscheiden zwischen Indianer und Cowboy. So weißt du. So, weißt du. Und bei Freies Land, die Figur ist halt durch dieses Körperliche und Stimme verstellen und so, war das natürlich sehr auffällig. Aber im Nachhinein, und das ist das Tolle, merke ich jetzt auch in Arbeit mit anderen Regisseuren oder Gesprächen, ich habe immer meine Figuren versucht, so anzugehen. Egal, ob das 17.15 Uhr kam oder 22.45 Uhr. Und wollte immer irgendwie, bin der Meinung, dass eine Sache besteht aus Kleinigkeiten und das sind nicht irgendwelche, das ist nicht unwichtig. Die Kleinigkeiten machen die Sache zu der Sache, die sie ist. Und ich will immer am Ende des Tages sagen, hey, hab alles gegeben, vielleicht auch zu viel und so, aber so für mich, das ist der Erfolg, den ich verbuchen kann, nicht an der Kasse, sondern zu sagen, hey, so Hände aus den Hosentaschen und einfach los. Und dann verrennt man sich natürlich auch und so, aber da braucht man dann, da bist du ja dann in so einem Team und bist ja nicht alleine, hast ja Schauspielerin, Schauspieler, Regie und so, die dir dabei helfen. Und bei der Figur war es halt dann das Körpergewicht und dann bin ich aber auch nach Bautzen gefahren, habe mich mit dieser Stasi-Geschichte auseinandergesetzt, weil es so ein Ex-Stasi, hat so eine Stasi-Vergangenheit und so und mich mental auch damit beschäftigt, was ist das, war da in gelbem Elend und so. Bist du mit Leuten, und da gibt es irre Biografien, die so 5-mal hin und her switcht sind zwischen Stasi, BND, wieder zurück zur Stasi, wieder zum BND, also wirklich, wo am Ende die sich fünfmal die Seite gewechselt haben, wo du diese Schuldzuweisung gar nicht mehr... Ja. Na, nicht doppelt, triple, double. Also am Ende Wo du, für wen denn jetzt? Ja. So. Und das ist auch eine interessante Frage immer, diese Schuldgeschichte. Wer ist jetzt schuld? Das System ändert sich. Ah, bis heute warst du noch Plus, morgen bist du Minus und so. Ja. Mhm. Und das war so für mich dann so der, neben den ganzen Fressen, so habe ich mich dann einfach auch inhaltlich und mental im Ganzen gestellt.
Bist du denn jemand, der dann auch eine Pause kriegt von dem Ganzen? Weil ich habe mir das auch vorgestellt, wenn du das, also wenn man so viel zunimmt und dann quasi ja sein Kostüm immer mit sich rumträgt, so ein Stück weit, kriegst du trotzdem eine Pause? Kannst du davon loslassen dann irgendwie?
Na, schwer. Also ich habe mir die Fingernägel abgekaut, wieder mit dem Rauchen angefangen, hat so einen dicken Schnurrbart, lange Haare, sah aus wie ein Strauchdieb, konnte nichts abbinden, nichts, geht ja auf die Pumpe, es waren ja dann irgendwann so 19, 4, knapp 20 Kilo.
Krass. Von der Schnelle zu nehmen,
von vier,
ne?
Von vier Wochen?
Neun Wochen.
Ah, neun Wochen,
ja.
Okay.
Ja, aber es ist trotzdem ja,
schnell. Ja. Ist schon schnell,
ja. Ja.
Was, wie hast du das ganz praktisch gemacht? Was hast du gegessen?
Am schönsten zu beschreiben ist halt vom Einschlafen noch ein Schokopudding, ne?
Ah, okay.
Das reicht?
Nein, das reicht nicht.
Natürlich. Ich wollte gerade sagen.
Das reicht, ich hab das erste Mal in meinem Leben zugenommen.
Ein Schokopudding. Ja.
Ich war eigentlich auch immer so dünn wie du ungefähr und das erste Mal in meinem Leben wirklich zugenommen, so ein bisschen Bauch und ich bin wirklich dann auch so Männerspeck, so wie du in dem Film auch aussiehst, also hier und am Bauch vor allem. Ja. Als ich nach Friedrichshain gezogen bin und dort die Currybox entdeckt habe. Und dann war ich teilweise dreimal täglich dort und habe morgens, mittags, abends eine Doppelcurry mit Pommes gegessen. Davon nimmt man auf jeden Fall stabil zu.
Ja, fett. Ja.
Und noch Cola am besten. Fett. Dazu, ja, oder ein Bierchen. Ja.
Fett. Und immer schön, immer so über den Hunger noch mal drauf.
Genau.
Ja, ist richtig. Und wenig bewegen und wenig so und so. Und dann hat mir eine Kostümprobe, die erste. Und dann musst du noch so ein bisschen abschätzen, weil sie gesagt hat, okay, wenn wir jetzt dich checken und fitten, und abmessen, wo könnte es noch hingehen, weil die Klamotten müssen ja passen in vier Wochen und so. Und dann geht es darum, das zu halten. Dann gab es halt über die Produktion, gab es immer so die Ansagen, Felix kriegt immer zweimal Mittag und so. So, ich habe dann immer so zwei Teller gehabt, weißt du, so. Und Christian Albert, mit dem ich Docs gemacht habe, hat ja auch den Film gemacht und hat auch Kamera gemacht. Und hat immer gesagt, Felix, ich habe das Gefühl, du bist auch größer. So. Ja. Und daher kommt auch dieses, ich habe totales Verständnis für diese Volksschauspieler, Fröbe und so, diese Teame, die da stehen, also die da sitzen, die das Bild voll machen. Dieses über die, dieser Vorgang auch, den du hast immer, du bist irgendwie der Letzte, der vom Tisch aufsteht, weil du am längsten brauchst. Du bist bei der Verfolgungsjagd, beim Rennen, auch der Letzte, kommst als Letzter an, du schnaufst am meisten, du brauchst durch die Tür, du musst dich anders bewegen. Das sind alles so Vorgänge, die du sozusagen als so ein agiler, durchtrainierter Charakter musst du irgendwie besonders schnell sein, besonders schlau, verrückt oder irgendwas haben, bist du vielleicht krank oder so. Ne? Also du musst ja irgendwie so Vorgänge, ansonsten bist du einfach lame. Dann sagst du einfach, dann fragst du einfach nur, wo warst du gestern Abend oder sie? Ja. So ein Digger, weißt du, der einfach so, sagen wir auch Horst Schlemmer, liebe Grüße an Horst Schlemmer, gehen hier mal raus, ne? So ein über so ein Atemnot, weißt du, über so ein Aufstehen, so ein Schnaufen, wenn du einfach brauchst. Das sind einfach alles so Vorgänge. So, und dann brauchst du und dann stehst du auf und so. Und das war interessant, diese körperliche Erfahrung, so. Und verstehe auch, warum dann so manche Dicke, wo dann die Agenten sagen, ey, du musst mehr essen. Du bist zu schlank. Du. Es gibt ja auch Fälle, die so dick waren früher. Die sind irgendwie haben abgenommen. Das war's. Will keiner sehen. So. Und du hast irgendwie so eine, Horst Schlemmer sagt eben, der dicke Mann kommt besser an. Ne? Der hat, du hast einen anderen Kontakt auf. Zu diesem verrückten, viralen, komischen, weißt du, Charakter. Ist toll. So. Aber diese Dicke, dieses Fröbe-Thema, so, das ist halt, da sitzt halt jemand, so, hast Verdrängung, das Bild ist gut und das ist schon ein, ich will nicht sagen, dass es leichter ist, ne, aber es hat einen anderen Bums.
Das ist wahrscheinlich auch einfach mehr zu tun, ne? Ich meine, du hast gerade von der Verfolgungsjagd gesprochen und ich meine, damit, wo jemand kämpft, der dann einfach so dieses Gewicht mit sich rumträgt, ist ja nun mal spannender, als wenn jetzt jemand wie ich, der jetzt irgendwie sportlich ist, irgendwo lang rennt, ich schaff's halt. So bei dieser Person, den würdest du angucken und fragst sie erstmal, kriegt die gleich einen Herzinfarkt oder so, weißt du, schafft er es überhaupt für sich, ne? Nicht mal kriegt er die irgendwie, den er verfolgt, sondern überlebt er das überhaupt?
Überlebt
er das? Kommt er über die Mauer? Ja. Das erzeugt eine Spannung automatisch. So.
Na, du müsstest halt mit deiner Figur so ein Parcours abliefern. Du müsstest halt faszinierend über die Bäume, über die Mauern, über die Dings so, ne? So Tom Cruise-mäßig. Du musst sie halt an die Flugzeuge hängen. Und drunter ist dann einfach, sagt man, gut, haben wir alles schon gesehen. Ja. So, ne? Musst halt ein bisschen mehr abliefern. Aber sind alles so Äußerlichkeiten, aber die natürlich auch mit deinem Charakter, also das geht natürlich auch nach innen. Und ich habe danach auch eine Serie gemacht, also zum Thema Abnehmen oder nicht. Mhm. Wir wollten ja mit Docs weitermachen, wissen wir ja alle, wie das ausgegangen ist. Zweite Staffel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wer den Tari fragt. Ich habe keine Ahnung. und wir wussten, okay, wir sind im Dezember fertig, ich muss in meine Jeans wieder reinpassen. Insofern hatte ich so ein konkretes, so ein Rocky-Ding, ne? So diesen Drago am Spiegel. Ich wusste sofort, okay, ich komme jetzt hier hoch für den Film und habe 3 Monate wieder runterzukommen. Ja. Und das hilft einem total. Ja. Ich glaube auch, dass man nicht einfach abnehmen kann, wenn man sagt, ich will abnehmen. Mhm. Ich glaube, du musst dir irgendwie sagen, ich will 80 Kilo wiegen. Ja. Und dann, also wie ein Sport, wie ein Schwimmer oder so ein Hochspringer zu sagen, ich will die 2 Meter schaffen. Ja. Dann kommst du vielleicht auf 1,95. Wenn du sagst, ich will hochspringen, ich glaube, das ist nicht konkret genug. Und ich glaube, dass deswegen bei mir das auch so kein Wunder war oder so, weil ich genau wusste, okay, ich will da wieder hin, ich will wieder meine Klamotten. Dann habe ich eine Serie gemacht, Warten auf den Bus, kommt im April, startet die. So ein Hartz-IV-Typ. Und da war es dann wieder. Da dachte ich, okay, Alter, ich muss ein bisschen zunehmen wieder.
Wirklich,
ja? Ja, es glaubt mir sonst kein Mensch. Ich war gerade so ein bisschen so wieder so in so in Shape. So ging wieder in Richtung, Hose ging einermaßen wieder zu. Und ich dachte mir, ey, Hartz IV, Felix, ich will das unbedingt spielen. Das ist so ein Brett, Oliver Bukowski, mega Texte, mega Autor. Wirklich, ich will das spielen. Aber wenn ich da so als so McFit-Typ an einer Bushaltestelle sitze und sage, die Welt ist zu schlecht zu mir, ja. Dann sagen alle, spucken die dich alle an und sagen, was willst du denn? So, ne? Also wenn man so unversehrt da irgendwie sitzt und so rumheult und ich kann nicht mehr und so, glaubt mir keiner. Und ich feiere auch einfach, was die Amis machen. Und für mich ist so ein absolutes Bild immer so Wrestler Mickey Rourke. Die erste Szene, ich sehe den von hinten. Diese langen Blonden, diese eingeflochten, braun gebrannt, wie der da seine Bandagen irgendwie zurecht macht, ich sehe gar nichts. Und Mickey Rourke ist natürlich, könnte man nochmal einen eigenen Podcast machen, weißt du, mega spannende Figur. Aber er ist so diese Figur, so wasserdicht, es gibt keine Diskussion, dass ich drüber nachdenke, dass es nicht ein Wrestler ist, sondern so. Und daran glaube ich. Und ich sehe auch eine riesen Sehnsucht hier in Deutschland von Schauspielern, Schauspielerinnen, die haben auch alle Sehnsucht, mal sich richtig, wenn da steht, reitet, ich will richtig reiten lernen, ich will richtig fechten, ich will dieses Schwimmen, ich will mir die Haare abschneiden, Dings. Das Problem ist einfach, dass viele so viel nebenher machen, weißt du, da ist dann so von 4 mm Bart auf 3 mm. Und das ist möglich. Und die Zuschauer wundern sich, ja, da ist ja wieder Frau oder Herr so und so und gehen durch alle Genres von Filmen und sehen immer gleich aus. Oder haben eine Brille auf und dann heißt es so, wow, krass, Alter, dieser Mut und diese Mann, hab da richtig eingebastelt und so. Und, weißt du? Ja. Und bei den Amis ist es einfach diese Hingabe, zu sagen, okay, fechten. Und hier ist immer durch diese Strukturen, viele machen nebenher oder sind wir beim Theater, spielen Homburg oder sowas, passt in deine Klamotte nicht. 20 Kilo zunehmen? Halt die Fresse, Alter, geht nicht.
Man hat auch andererseits als junger Schauspieler immer das Gefühl, dass auch immer alles von einem sofort erwartet wird. Weißt du, also dass man am besten reiten soll, fechten soll, kämpfen soll. Also wenn man auf den Markt kommt, soll man am besten noch 5 Sprachen sprechen. Ja. Also diese ganzen Soft Skills, von denen man immer erzählt, soll sofort funktionieren alles. Ja. Und man soll gleichzeitig aber auch, wenn man angefragt wird für weiß nicht, Vorabendserie, soll man in Shape sein. Weißt du? Und
Und Charakter haben.
Und Charakter
die Tiefe
haben,
wie, genau, wie so ein 80-Jähriger.
Aber auch ein Instagram-Profil, was spannend ist, weißt du? Also das ist so.
Es ist ja auch immer so eine finanzielle Geschichte einfach ein Stück weit. Du musst dich halt irgendwie ja zurechtfinden, gerade wenn du in der Branche arbeiten möchtest, dass du irgendwie genug Kohle hast. Wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich bereite mich jetzt 3-4 Monate auf eine Rolle vor, dann brauche ich ja für diese 3-4 Monate, in denen ich, weiß nicht, zunehme oder sonst was, brauche ich Jobs, mit denen ich das machen kann.
Ja.
So, und das ist irgendwie, finde ich, in dem Markt in Deutschland einfach schwierig. Und das ist bei den Amis zum Beispiel einfach anders. Ne? Zumindest bei den größeren Sachen. Die kriegen halt so viel Kohle, die wissen halt 1,5 Jahre vorher, da ist das Ding finanziert. Ich kann mich 1,5 Jahre jetzt vorbereiten. Ich kann mir einen anfressen, ist scheißegal. Ich brauche keinen anderen, nichts anderes vorher machen.
Mhm.
Aber deswegen habe ich mich nämlich auch gefragt, wie du das machst.
Naja, bei einfach, mir war es, also, nee, ganz ehrlich, ja, also wie du gerade beschrieben hast, der Kühlschrank war voll. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, nichts machen zu müssen und habe das gemacht.
Ja.
So. Und Punkt. Ja. Ich habe es dann einfach gemacht.
Ja. Wir müssen wir kommen langsam zum Schluss. Um 12 musst du zur Berlinale, richtig?
Ja, wie spät ist es?
Jetzt ist es gleich 23:30.
Okay.
Also ja, deshalb, ja. Aber noch eine letzte Frage, weil du gerade zur Berlinale gehst und weil wir hier auch auf der Berlinale sind. Wie wichtig ist es denn eigentlich als Schauspieler auf der Berlinale stattzufinden? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Oder wie wichtig ist die Berlinale überhaupt für die Schauspielwelt oder für dich als Schauspieler?
Naja, das ist einmal im Jahr, wo der Film sich selber feiert.
Ja.
So, mega wichtig. Also ich mache nicht alles davon abhängig.
Ja.
Aber ist doch toll. So.
Und würdest du jüngeren Kollegen raten, auch wenn sie nicht mit einem Film dort sind, so wie du jetzt, also mit Freies Land nochmal, dorthin zu gehen oder...
Wohin zu gehen?
Na, auf die Partys, auf die Leute dort kennenzulernen, zu connecten.
Also mein Rat, guckt euch die Filme an, Leute.
Ja.
Guckt euch Schauspieler an aus Tunesien oder wie auch immer und entdeckt da irgendwie, guckt euch, also macht's wie Tarantino.
Ja.
Geht ins Kino.
Oh, noch kannst du Rapper werden, noch mit einem, Alter. Felix, ja, ey, schön, dass du da warst. Wir hätten noch weiter quatschen können, aber die Zeit drängt.
Ja.
Cool, dass du da warst.
Fand's toll. Ja.
Ja, viel Spaß auf der Berlinale noch
und
bis zum nächsten Mal.
Ja, und viel Glück mit eurem Podcast hier.
Ey, ja, vielen Dank. Also wir sind auf jeden Fall
auf einem guten Weg.
Wir sind auf einem guten Weg.
Wir können mal droppen.
Wir
sind ja bei 15.000 sind wir mittlerweile.
Zuhören.
Ja. Zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon einige mehr.
Ja, cool. Genau. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, irgendwie, wie bewerbe ich mich am besten an Schauspielschulen, welche Caster muss ich anschreiben, welche Agenturen, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse spielplatz.podcast@gmail.com. Dort sitzen auch jetzt Franziska Benz und Marie Förster, bekannt aus der ersten Staffel, und beantworten alle eure Fragen. Und ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein zum Spielplatz. Peng, peng.
Peng, peng. Tschüss.